Game On.
Der DAZN Darts Podcast.
Mit Elmar Paulke und Shorty Seiler.
Ladies and Gentlemen, es ist schon wieder Game On Tag. Wie liebevoll kann das Leben sein? Ich grüße euch, da ich von René Adams sozusagen verlassen wurde und hier alleine in der Kabine 11 bei DAZN sitze. Und ganz ehrlich, das ist ja so eine besondere Stimmung dann, wenn hier der Laden so allmählich ruhig wird, weil alle nach Hause gehen. Es sind noch die Kollegen der NFL noch hier und kommentieren sich ein kleines Wölfchen. Aber ich genieße das mehr und mehr, weil auch ich dann so ein bisschen zur Ruhe kommen kann und nochmal alles sacken lassen kann. Und das Ganze mit dem lieben Shorty. Ich grüße dich.
Hallo.
Du siehst noch frisch aus. Es ist spät. Es ist 0.15 Uhr.
Ja, ja. Aber auch ich bin ja ein treuer Fan. Also so ist es ja nicht. Und ich auch bin dann durch das Programm gegangen in der Unterbrechung und habe mir diese On-Point-Geschichten reingetan. Und bin also voll des Lobes. Es hat mich doch positiv überrascht. Und ja, ich kenne die Stimmung, wenn es dann dunkel wird im Hause der Sohn, wenn es dann so ein bisschen Spooky-Stimmung ist und wirklich alles zur Ruhe kommt. Ja, ich kann das nur bejahen, dass es einen wirklich runterbringt und dann kann man in Ruhe mit dem Kopf frei nach Hause fahren. Ne? Alles ist raus, alle Infos sind raus, alle Leute sind soweit versorgt. Man fährt mit einem guten Gefühl heim und freut sich auf den Dienstag.
Ja, und wir können erstmal noch ein bisschen entspannt quatschen. Folge 84, das ist soweit. Folge 84 an diesem 16. November. Es heißt nur noch 29 Mal schlafen und dann ist Elli Pelli.
Yeah.
Und natürlich auch ist diese Folge 84 mit toller Unterstützung der Kollegen von Sportbuzzer dabei. Ja, das ist wirklich so eine Art Countdown läuft. Ich bin hier noch bei DAZN, weil natürlich wir heute den ganzen Tag hier vom Grand Slam of Darts berichtet haben. Es war Turniertag Nummer 2, es ist also Sonntagnacht, da wir hier diese Folge aufnehmen. Und es war ein intensiver Tag, es war ein langer Tag, 8 Partien am Nachmittag, 8 Partien am Abend. Ja. Shorty, du kennst das, Doppelsession heißt einfach auch so ein bisschen Marathonlauf. Ja. Aber es waren echte Highlights mit dabei, es waren gute Partien. Wir haben jetzt zum Abschluss dieses Ding von Van Gerwen gesehen, der einen neuen Rekord aufgestellt hat bezüglich des Grand Slam of Darts, was den Average betrifft. 115,19 Punkte im Schnitt gespielt. Ja. Er ist zurück. Er sagt ja selbst, er ist zurück. Ich glaube,
ja,
er ist zurück.
Ja, kann man ja nicht besser unterstreichen, diese Leistung, seine markigen Worte. Wir haben ja immer mal wieder gesagt, Luftschlösser bauen Sie sich gerne. Wenn das Publikum wieder da ist, bauen Sie sich gerne. Aber so wie die Entwicklung ja auch irgendwie schleichend bei ihm ging in diese Abwärtsrichtung, ging sie jetzt wieder schleichend in diese Aufwärtsrichtung. Und auf einmal setzt er wieder so ein Statement und knallt mal eben einen Rekord hin und sagt, so ihr Rekordjäger aus all diesen Ländern, die jetzt gerade hier einpurzelte Rekord nach dem anderen, alle sind in der Lage, tolle Spiele zu ermöglichen. Aber ich bin der, der immer noch was Außergewöhnliches kann und hat damit da einen schönen Meiler jetzt gesetzt. Bin gespannt, ob sich die anderen Jungs da jetzt die Zähne dran ausbeißen oder es einfach hinnehmen. Das war wieder so eine Ansage von Van Gerwen, feines Timing. Nein, ich bin nicht auf dem Weg zurück, ich bin zurück. Und dann haut er so ein Ding hin. Ja, das ist einfach großartig. Ja. Denn wenn sowas funktioniert, dann läuft das Schiff in den Hafen.
Das war das. Funktioniert's. Ja, er hat das tatsächlich selber so im Interview gesagt. Auf die Frage, sind Sie wieder auf dem Weg zurück? Gesagt, nein. Ich bin zurück.
Ist schon krass.
Wir werden uns natürlich gleich doch intensiv natürlich mit dem Grand Slam of Darts beschäftigen. Gab wirklich einige wunderbare Sachen, auch aus deutscher Sicht. Gregor Clemens mit einem tollen Auftritt hat eben noch Peter Wright bezwingen können. Zuvor würde ich gern trotzdem noch mal ein Wort in Richtung Fabian Schmutzler verlieren.
Ja, gerne.
Wir haben ja unsere letzte Folge aufgenommen, als er zwar schon wirklich auf einem ganz tollen Weg war, aber als noch nicht feststand, dass er für die WM qualifiziert war. Fabian Schmutzler, wir müssen das auch hier nochmal in die Welt raushauen mit unserem Game on DAZN Darts Podcast. Mhm. Fabian Schmutzler ist der 4. deutsche Starter bei den World Darts Championship 2020. Eine absolut irre Geschichte, dass der Kerl sein erstes PDC-Wochenende letztlich spielt und sich darüber für die WM qualifizieren kann, weil Rusty Jake Rodriguez, der eigentliche Sieger dieser Development Tour, sich über die Pro Tour Order of Merit für die WM qualifiziert hat und dadurch eher als Zweiter diesen Platz erhalten hat. Und das Verrückte ist, und das, da hat die Rechnerei noch gar nicht aufgehört, sollte Rusty Jake Rodriguez es schaffen, sich unter die Top 64 zu spielen, dann würde Fabian Schmutzler sogar auch die Tourcard für das nächste Jahr erhalten. Also auch das könnte theoretisch noch passieren. Wir müssen mal abwarten, was jetzt mit den letzten Turnieren geschieht, was dann auch natürlich bei der WM noch los ist. Aber das könnte theoretisch passieren. Und das wäre natürlich unfassbar, dass du sozusagen in einem Rutsch mal eben dir die WM-Teilnahme sicherst und vielleicht sogar auch noch die Tourcard. Und du bist gerade mal 16 Jahre alt geworden. Das ist eine verrückte Geschichte.
Ja, da kannst du mal sehen, was durch diese ganzen Zusammenschiebereien und Rumkehrereien und Rumwürfeleien, um diese ganze Serie am Leben zu halten, für Chancen aufgesprungen sind und wie gut die Saat ist, wie er mit der Hufe geschart hat, jahrelang, ich will dahin, ich will dahin, ich will dahin, und wirklich das als Messlatte genommen hat. Und dann wurde die Messlatte übersprungen und er wurde reichlich belohnt. Und es gibt noch so viele Möglichkeiten, die du gerade aufgezählt hast, mit dem Weiterrechnen, was kann noch alles passieren, was kann er noch on top kriegen, aber auch um das auch zu versuchen, in Worte zu fassen. Der kam irgendwie so von links, zack, halt überholt und da war er. Batsch, da bin ich. Und so Fab habe ich jetzt auch schon gelernt. Also auch Social Media mäßig ist er gut aufgebaut. Hat scheinbar ein paar Leute um sich rum, die sich auskennen in der Szene, die ihn da gut beraten und vorbereitet haben. Und das ist toll zu sehen, dass die Saat in Deutschland langsam aufgeht, dass so junge Kerls sich zutrauen, darauf zu warten und dann loszulegen und sofort loszulegen. Eine Woche nach dem Geburtstag geht's ab und zwei Wochen später bist du fast ein gemachter Mann. Deine Karriere, deine Sportskarriere lässt sich jetzt schon erahnen. Ja, also jetzt ist da schon eine gewisse Sicherheit und Coolness drin, dass diese Karriere halt auch jahrzehntelang dauern kann. Und der ist jetzt schon so weit, ein bisschen Ernte einzufahren. Weiß der Teufel. Natürlich gibt's da auch Löcher in so einer Karriere, aber jetzt ist er im Leistungszentrum. Er ist 16 und das bringt natürlich auch bei der langen Strecke, bei diesen neuen Formaten, bei diesen sich immer wieder auf neue einstellen, da ist der junge Geist einfach flexibler als der alte und da ist er mit 16 natürlich genau im Epizentrum jetzt. Ne? Jetzt wird alles gerade durchgewirbelt und er kann sich einen Namen machen. Also ich bin total begeistert, Nummer 4 für die WM. Es ist noch kein Ende in Sicht, der Qualifier ist noch nicht durch, das ist glaube ich am 29. diesen Monats, also auch da besteht eine reelle Chance, dass sich da einer durchbeißt. Also ist noch kein Ende in Sicht und es geht da Deutschland gut, möchte ich sagen. Und das ist schön, ja. Sehr schön.
Ja, Fabian Schmutzler, du sagst so, die Ernte abgreifen. Ich glaube, so tickt der gerade gar nicht. Der ist ja 16, der geht in die Oberstufe, der will sein Abi machen. René Adams ist ja nah an ihm dran, der berät ihn auch ein bisschen. Hab jetzt mit ihm die Tage jetzt hier natürlich auch darüber mich unterhalten mit ihm. René, der selbst so ein bisschen schnupfelt und so eine halbe Grippe in den Knochen hat, der deshalb auch gerade schnell raus hier ist aus der Kabine, weil er sich ins Bettchen legen will. Der erzählt einfach, dass das echt ein guter Typ ist, der auch noch gar nicht so unbedingt weiß, ob das in Richtung Profi-Darts geht, aber der einfach jetzt diese Phase mitnimmt und der natürlich auch wahnsinnig viele Anfragen bekommt. Also da geht's unglaublich ab. Das ist nicht nur klar Sport 1 und wir melden uns an, wir werden mit ihm natürlich auch drehen im Vorfeld der Weltmeisterschaft noch. Das ist RTL, das sind die Agenturen, da geht's richtig los. Da meldet sich Target, da melden sich die großen Firmen, die scharren alle mit der Hufe, weil sie wissen, der deutsche Markt ist natürlich wahnsinnig spannend und das ist ganz schnell ein begehrter Kerl und das ist wichtig, dass er vielleicht auch mit René einfach jemanden an seiner Seite hat, der das Geschäft lange kennt, der auch die Erfahrung Elli Pelli schon gemacht hat und ihm mit Sicherheit da helfen kann.
Ja, na klar. Hast du eigentlich, das Großartige an dieser Sache ist, dann kann er es halt als Sprungbrett benutzen für sein Studium. Ja, wir wissen alle, du musst ja irgendwelche Nebenjobs haben, du musst BAföG beantragen oder sonstige geistige oder soziale Gerechtigkeiten erfüllen, um irgendwelche Förderungsdinge da zu bekommen, um das irgendwie alles überhaupt hinzubekommen finanziell. Und wenn er da dann ein paar gute Wochenenden einschieben kann, sich 10, 12, 20.000 Pfund im Jahr zusammenschieben kann, dann ist so ein Studium auch eine durchstehbare Sache, ohne dass du mit einem Monsterschuldenberg anfängst zu arbeiten. Und das ist natürlich, wenn es sein Hauptaugenmerk ist, vielleicht irgendwie die Welt anders zu verändern, dann kann ihm der Dart vielleicht mit seinen ganzen Facetten gerade ein tolles Sprungbrett sein. Also auch da, klar, der junge Geist ist eine offene. Keine Ahnung, was da noch herumkommt. Bin gespannt auf den Kerl.
Ja, Du, und wenn das jetzt vielleicht noch nicht im nächsten Jahr oder wenn er nur reduziert Turniere spielt, dann greift er vielleicht in 2-3 Jahren an. Er ist ja echt noch ganz jung und dann hat die Zukunft vor sich und die Welt ist offen und er kann irgendwie alles schaffen. Hast du eigentlich schon Weihnachtsgeschenke besorgt?
Ja, nicht so wirklich, nein. Also ein Weihnachtskalender. Nee, ein Weihnachtskalender, der aber noch nicht so vielleicht als final Geschenk dient, sondern irgendwie so erstmal, weil wir ihn geil fanden, aber den kann ich noch nicht so ganz laut sagen. Der ist auf dem Weg und mal gucken, wie der so ankommt. Aber ob man da nochmal nachlegen muss am 24. oder nicht, aber ich glaube nicht, weil eher die Geste zählt. Und das ist eigentlich ein geiles Ding. Und ist ja zurzeit auch so so ein Run, ne? Die Weihnachtskalender gehen ja gerade über die Tische wie verrückt und auch die Dartszene nimmt immer mehr Fahrt auf, da mit Weihnachtskalendern überall. Ne? Kannst ja mittlerweile kaufen wie alles andere auch. Ne? Also auch da sind wir in der Breite immer besser aufgestellt. Ne? Also so Merchandise um den Dartsport rum.
Schon cool. Naja, ich weiß schon. Ich habe das irgendwie vor ein paar Jahren, habe ich meinen Jungs mal so ein Dart-Adventskalender geschenkt.
Ah, das ist
ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, da ist auch viel Schrott drin in diesen Kalendern.
Ach, mach wohl sein. Ich bestück dich nicht. Ich weiß es nicht. Keine
Ahnung. Aber ist ja, mein Gott.
Auch nicht jede Praline schmeckt jedem. Ne? So, also ist das ja auch nur auch.
Ja, absolut. Also. Absolut. Und ich muss ja nicht auch noch am Ende mir selber einen Adventskalender mit Dart-Equipment ins Haus hängen.
Nein, du jetzt nicht zwingend. Du wehrst dich ja jetzt erstmal dagegen, ein echter Dart-Spieler zu sein. Du hast ja noch Bewegungsdrang. Du hast ja noch irgendwelche Chromosome in dir, die dich peitschen, auf Fahrrad zu steigen, statt ein ruhiges Hockey vorzuziehen. Und die Bewegungen, sagen wir mal, diesen Sport der Bewegungslosigkeit zu einer Eleganz zu treiben, das ist nicht dein Antrieb. Du willst lieber schwitzen, verrotzt sein, abgekämpft sein, auf dem Boden liegen und nach der Luft schnappen. Das ist eben dein Antrieb. Also ich sehe ja auch Renés Bemühungen und höre sie mir an, wie er dir immer wieder sagt, komm, wir spielen einen, komm, wir zocken einen, komm, wir machen einen. Ja, genau. Und er kriegt dich einfach nicht angezündet. Und ich denke, Mensch, der arme René, er versucht ja immer wieder, dich irgendwie in die Spur zu bringen. Aber das ist nicht dein Hauptaugenmerk zurzeit. Da müssen wir dich einfach erstmal 2-3 Jahre zappeln lassen mit dem Fahrrad, bis du dann sagst, so jetzt habe ich aber auch die Schnauze voll. Nun sind die Beine mir zu schwer für diese ganz großen Aufgaben. Dass du nicht aufhörst, Fahrrad zu fahren, ist klar, aber vielleicht nicht mehr jeden Berg.
Du, bei mir ist aber wirklich jetzt inzwischen wieder so, dass ich tatsächlich an Bord stehe, einigermaßen regelmäßig. Ja, ich habe Spaß gefunden, liegt auch an so einem kleinen Projekt. Es wird eine kleine Überraschung geben zur WM oder vielleicht zu Weihnachten. Es kommt da habe ich noch irgendwas. und ich stehe tatsächlich jetzt wieder häufiger an Bord und kriege auch wieder ein bisschen mehr Touch. Ich hatte eine Zeit lang echt den Spaß verloren, weil ich es nicht ertragen habe, das, was ich für eine Scheiße schmeiße.
Ja, es ist der Rückschritt, der Schmerz, das ist die Katastrophe. Jeder Meter, der erkämpft wurde, der ist nächsten Tag wieder erledigt. Musst du neu erkämpfen, bis er irgendwann sitzt und man wird irgendwann ungeduldig. Irgendwann hat man so nach einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr das Gefühl, dass keine Entwicklung mehr da ist. Und die nächsten Entwicklungsschritte kommen dann erst, wenn du dich öffnest und weggehst. Also rausgehst, Begegnungsturniere spielst, andere Erfahrungen sammelst. Das kannst du halt alles dann eben nicht nachstellen im Online-Bereich oder im Keller oder sonst was. Irgendwann musst du raus. Und musst dich zeigen und mit denen messen. Und da hast du eben den Zeitfaktor negativ bei dir. Du hast halt an anderen Zeiten, wo wir normalerweise performen, bist du auch am Performen. Bist du auch irgendwo beschäftigt. Du kannst diese Wege schwerer gehen als andere. Kannst nicht so viele Turniere mitnehmen, weil du dann normalerweise Arbeitszeit hast. Das ist ja das Verrückte in deiner Situation. Ja. Also es ist natürlich schwierig, dann den nächsten Entwicklungsschritt mit Geduld zu erspielen und dann irgendwann mal eben schnell den Bock zu verlieren, ist nicht das Thema. Das passiert. Ja. Aber das ist ja cool, weil ich bin ja nun auch ein aufmerksamer Fan, wie ich ja schon erwähnte, und habe mir seit Samstag mal hier den Grand Slam volles Rohr gegeben. Und ja, Q-School steht auf der Uhr. Jetzt bin ich ja auch vom Kalender her sehr begeistert. Der ist also machbar für mich. Ich kann mir die Q-School sehr wahrscheinlich reinziehen. Und ja, ich glaube, meine Anmeldung muss ich jetzt bald mal vorbereiten da für die Q-School. Und bin dann einfach mal gespannt, wie weit es so geht, was so geht. Und werde es aber auch so sehen wie René. Wir werden sehen, was kommt. Wenn Tourcard ist, es Tourcard. Wenn nicht, dann ist eben nur European Tour und vielleicht ein bisschen Challenge Tour. Aber das werde ich dann von Fall zu Fall entscheiden. Aber alleine dann die Möglichkeit zu haben, so lange langsam wieder Fuß zu fassen und dann die European Tour spielen zu können, wenn man an der Q-School teilnimmt. Das ist dann der Plan, wie viele andere in Deutschland auch haben. Und dann schmeiße ich mich mal rein in die ganze brodelnde Dartsuppe und mal gucken, was so möglich ist. Ich bin einfach gespannt drauf. Ich freue mich wirklich. Ich habe tierisch Bock.
Die Qualifying School wird gespielt vom 9. bis zum 15. Januar. Der Tourkalender ist raus. Die PDC und auch die PDC Europe haben jetzt die Termine veröffentlicht. Es ist ein pickepacke voller Kalender mit 13 European Tour Events. Es wird im Februar losgehen mit Risa. Wir haben natürlich ab Februar die Premier League. Wir haben all die Turniere, die wir kennen, mit dem Masters Ende Januar, mit den UK Open im März, mit dem World Cup im Juni.
Ja. Aber erst nur bis Oktober, ne?
Ja.
Das steht erstmal nur bis Oktober.
Ja, ganz genau, ja. Und vielleicht auch, weil wir darüber auch schon gesprochen haben, ne, dieser Super Series Block, der uns eigentlich gefallen hat, diese drei, vier Turniere am Stück, den haben sie wieder rausgenommen. Mhm. Sie entzerren das Ganze wieder und setzen einfach zwei Players Championship Turniere an einem Wochenende. Eins wird dann am Samstag gespielt und eins am Sonntag. Und das heißt dann einfach auch viel mehr Reisen, ne? Auch gerade für die Spieler, die nicht in England wohnen. Du musst immer wieder dann für diese Wochenenden nach England reisen und hast einfach doppelt so viele Flüge sozusagen, die du buchen musst, weil es doppelt so viele Events dann letztlich sind.
Ja, ganz genau. Das ist natürlich für andere, das ist wieder eine ganz andere Belastung für dein Portemonnaie. Ne? Die geht eben wieder, schwillt auch ums Dreifache an. Das Leben fängt wieder an zu laufen. Da schwillt ja auch das Portemonnaie quasi nicht an, sondern alles, was das Leben so kostet, wird teurer und so weiter. Und dann ist es wieder so ein Jungle-Akt. Ne? Kriegst es hin, kriegst es nicht hin, diese ganzen Reisen machen und tun. Natürlich hat alles sein Für und Wider. Das ist dein Job, das ist dann deine Arbeit, das ist halt alles in den richtigen Kontext gerückt, ist das für jeden auch nachvollziehbar. Aber wie gesagt, 13 Turniere in den Juni haben sie, glaube ich, so gut wie freigeräumt. Da ist dann nur Challenge-Tour, da ist, glaube ich, keine Pro-Tour für die Jungs irgendwo. Da haben sie schon mal drei Wochen am Stück, wo sie so ein bisschen durchatmen können, weil so geht's ja, glaube ich, Anfang Februar schon in die Vollen mit Vollgas und ohne Bremse. Ne? Das ist ja dann schon Schlag auf Schlag.
Ich glaube sogar, die Challenge-Tour beginnt sogar im Januar schon, wie ich das gesehen habe. Ja. Du, und ich habe für mich ein kleines Problem entdeckt. Der World Cup of Darts wird gespielt vom 16. bis zum 19. Juni, das ist der Sonntag, und der 19. Juni ist der erste Tag der Tour Transalp 2022. Da muss ich mir mal ganz genau überlegen, wie ich das mache und was ich das und ob ich das mache und wie ich das mache. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Aber da kommt es zur Karambolage sozusagen dieser beiden Termine.
Ey, das wäre doch mal der erste Außentermin, den wir beide bringen. Du in deinem Strampelhöschen mit dieser Live-Brille auf und kannst dann direkt im Studio mitgucken und mitkommentieren, während du dich den Berg hochquälst. Das wäre ja ein Hammer. Nee, das wäre vielleicht ein bisschen viel.
Das wäre ein bisschen viel.
Ja, müssen wir gucken.
Ich glaube auch. Also, wenn ich da auf dem Rad sitze, dann ist volle Konzentration. Der Singapur Slinger hat sich schon wieder für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Er gewinnt das Finale gegen Harith Lim mit 5:3, spielt seine 26. Weltmeisterschaft, seine 14. PDC-WM, das alles im Alter von 67 Jahren. Unfassbar. Man kann ihn echt nur lieben. Man kann ihn echt nur lieben. Paul Lim ist auch bei der nächsten WM mit dabei. Was hat der Mann für eine Disziplin? Was hat der für einen Erfolgshunger? Was hat der Bock, das noch mitzunehmen?
Ich habe es jetzt on point gesehen, wie ihr ihn ausgefragt habt. Und er sagt, wir zelebrieren dann alle zusammen, wir essen was zusammen und so. Der hat so Bock auf diese Gemeinschaft, auf diese sich austauschenden Gemüter da mit der Lebenslustigkeit, die er da hat. Ey, wir sind so privilegiert. Ich bin 67 Jahre alt und werfe seit 30 Jahren Darts quasi an die Wand und wird dafür First Class bezahlt, Reise, kann die Welt entdecken, hab da hier im kalifornischen Raum mein Zuhause, bin auf Asien-Tour unterwegs, ich bin ständig im Flieger, ich brauche das schon mittlerweile, das gehört zu meinem Leben. Ja, wenn der aufhören würde, das wäre wie jemand, der aus Vollgas in Rente geht, der geht ein wie eine Primel. Ne? Der ist nach 2 Jahren, läuft ja wahrscheinlich mit einem Rollator durch die Gegend. Aber wenn er weiter so macht, wie er macht, dann wird er mit 63 noch lächeln und sagt, ja, hab's wieder geschafft, ne? Ich hab wieder nicht aufgepasst, da bin ich wieder. Ne? Das ist einfach beeindruckend, mit welcher Leichtigkeit er da jedes Mal in die Kamera strahlt und sagt, ja, Los geht's, die nächste WM. Ich muss ja nur noch meinen Neuner widersetzen. Ne? Und er war so eng dran, er war so knapp dran an dem Ding.
Ja.
Und das wird ihn in schlaflose Nächte gekostet haben.
Ja, und wenn du ja dich mit ihm über die WM unterhältst, der ist Realist genug, um zu wissen, er wird nicht Weltmeister werden bei der PDC. Aber den Neuner, den traut er sich natürlich zu. Und das wäre natürlich der ganz große Traum von ihm. Auch der Erste zu sein, der den Neuner bei der BDO und bei der PDC dann geworfen hätte. Und dann wäre er nicht nur der Erste, dann wäre er wahrscheinlich auch einfach der Einzige, der das hinbekommen würde. Also das ist eine coole Nachricht. Und Royden Lamb, das ist Mr. Superbrille, auch der ist am Start. Ich finde, das ist auch einer, den man vermissen würde, wenn er nicht bei der WM mit dabei wäre, oder? Ganz der gehört echt mit dazu. Seit vielen Jahren ist er dabei und wir wissen, in Asien auch echt ein Superstar.
Ich habe ihn kennengelernt, als er seinen ersten Versuch gemacht hat mit der Tourcard. Da hatte ich ja meinen Versuch gemacht, haben wir beide Tourcard geholt und dann sind wir nach, hat er mir erzählt, in England, ich fahre jetzt nach Bremen. Dann habe ich gesagt, wo fährst du hin? Wieso fährst du nach Bremen? Ja, da ist der Gold Cup. Ich sage, ich weiß, dass ich nächste Woche Gold Cup spiele in Bremen. Was willst du denn bitte in Bremen? Ja, wir sind so lange hier, weil wir fliegen ja auch so lang. Da haben wir gedacht, ach, hier da um die Ecke von England, da in Deutschland. Das ist ja für die Jungs da um die Ecke von England sozusagen. Spielen sie ein Turnier, da brauchen wir nur kurz hinfliegen. Kostet nicht so viel, machen wir doch. Ja klar, bleiben wir noch eine Woche länger und dann machen sie das. Und dann hatte ich den Kerl 3 Tage hier in Bremen quasi zu besuchen. Hatten wir einen tierischen Spaß auf dem Gold Cup und haben zusammen Doppel gespielt. Ja, sind wir Dritter geworden im Doppel noch auf den Sonntagabend. Dann waren die, glaube ich, noch bis Donnerstag in der Stadt und sind dann wieder Richtung Hongkong. Also Royden Tin Chi Lam ist ein großer und langer Freund von mir. Und diese Brille von den Transformers, die er damals schon hatte, die war einfach nur endgeil. Da ist meine Rote ja immer noch so ein bisschen Kindergarten gegen, aber ich komme näher, weil beeindruckend.
Du bist auf dem sehr guten Weg, ja, das würde ich auch sagen. Also das Singapur Slinger Paul Lim und Royden Lam sind bei der WM dabei. Da laufen gerade einfach viele Qualifikationsturniere noch. Auch Niederlande ist entschieden worden. Jelle Klaassen hat einen Whitewash kassiert im Halbfinale und spielt auch nur ein 70er Average oder sowas. Der hat ja keine Tourcard mehr. Also Jelle Klaassen hat es echt rausgespült aus dem PDC-Circuit. Mal sehen, ob er das dann wieder angehen wird über Qualifying School. Auch er müsste dann diesen Weg ein.
Wir wissen ja alle, manche Leute sind da. Also du musst erstmal richtig auf den Arsch fallen, dann greifst du nochmal an. Ja, du hörst auf und merkst, ey, scheiße, ich will gar nicht aufhören, da fehlt mir was. Das ist das Beispiel Barneveld. Ne? Da fehlt mir was. Und er schafft es in seinem Jahr wirklich abzuliefern. Ja? Also mehr als ich je erwartet hätte, bringt er zur Zeit zustande und gefällt mir auch hier, was er hier leistet. Ist auch vollkommen absolut ansprechend. Also wirklich, er sortiert das gut ein, er hat einen guten Body Language, er hat Bock drauf und er hat immer noch so viele Unterstützer, wo er einfach nicht mehr weiß, wo die noch herkommen und er wieder anfängt, das zu genießen und einfach nicht mehr in Frage zu stellen. Und das ist die positive Erscheinung. Und bei Jelle Klaassen dauerte dieser Abstieg quälend, elendig lange. Er hatte so viele Überraschungsmomente, auch mit diesem Überraschungstitel, und konnte da einfach nie richtig anknüpfen. Und er hat immer mal wieder ein Highlight gehabt, aber dann nichts mehr. Und jetzt ist er halt so weit, dass jetzt auch die Tourcard weg ist, dass nichts mehr für selbstverständlich genommen wird. Vielleicht kriegt er wieder einen anderen Biss und kommt nochmal rein. Aber so wie er es jetzt zurzeit betreibt mit der Peter Wright-Suche nach irgendwelchen Darts, nach irgendwelchen neuen Equipment, was ihn da unterstützt, das wird nicht mehr funktionieren. Also er muss dringend was verändern, sonst ist seine Karriere im Profibereich vorbei, weil dann kommt er da nicht mehr ran.
Ja, glaube ich auch. Muss man echt mal abwarten. Klar, ich kann mir schon vorstellen, dass er den Versuch unternehmen wird, nochmal Qualifying School zu spielen, um vielleicht nochmal zurückzukommen. Ja, Barney, du, ich glaube, der hat uns alle überzeugt. Er spielt irgendwie das, so was man ihm zutraut. Ne? Er hat ja ein ordentliches Jahr auf der Pro-Tour gespielt, mit dem Sieg im Februar, und jetzt kam auch längere Zeit irgendwie kein größeres Ergebnis mehr. Und er hat jetzt diese 3 großen Turniere, spielt jetzt, also heute Abend, diese 84. Folge ja am Dienstag erscheint, also heute am Dienstagabend spielt er in seiner Gruppe das Entscheidungsmatch gegen Gary Anderson. Die beiden, die ich auf einem sehr ähnlichen Niveau erlebe gerade. Gary Anderson ist ja auch entfernt von seiner Topform, und das wird ein ganz enges Ding werden. Das wird ganz, ganz spannend werden, ja.
Ja, außer ganz anderer Sichtweise. Wir werden kein Spiel dieses Jahrhundert sehen.
Nee. Klar,
das wird vielleicht so eine Taktik nochmal, wenn der gute Moment gerade geritten wird, wie du das gerade auch formuliert hattest zum Abschluss. Hoffentlich kann er jetzt dieses vierte Leck rübernehmen, ins fünfte, Gaga. Und das Ding zu Ende zocken dann gegen Peter und so weiter. Diesen Moment of Swapping, dann haben wir ein endgeiles Match am Ende, aber so wird's erstmal, tu du mir nichts, dann tu ich dir auch nichts. Ich glaube, das wird erstmal ein bisschen, aber dann vielleicht nimmst Fahrt auf. Super spannend.
Weißt du, was ich mir bei Barney frage oder wo ich mir nicht so sicher bin, ob der wirklich die Power hat, die Tour so richtig zu spielen? Ob der, das ist ja dann echt auch eine Frage so der Kraft und ne, der ist jetzt 54 Jahre, der wird im nächsten Jahr 55. Will er das wirklich nochmal alles machen oder will er jetzt eine gute WM spielen und sagen, das war's? Also er klingt jetzt gerade so, als wenn er so vermisst habe und das alles jetzt wieder dringend braucht und erst in dem Jahr Pause erkannt habe, wie sehr ihm das alles fehlt. Aber das ist doch eine harte Tour. Das ist doch verdammt viel Arbeit. Ob er das durchzieht, ich bin echt mal gespannt.
Ja, und das wird die große Endfrage bleiben. Wenn du alles reinsteckst und du kriegst gar nichts zurück, dann hörst du relativ schnell wieder mit diesem Unterfangen auf. Aber er erntet ja auch, er bekommt ja. Er hat jetzt hier die Teilnahme, er hat ein Pro-Tour Player Championship-Ding hat er gewonnen, er hat die WM sicher, er hat ja abgeliefert. Er ist ja genau in dem Zeitraum, in dem er ist und er nimmt die Dinger jetzt wahrscheinlich vielleicht eher an. Also noch haben wir ihn ja hier keine Scheiße bauen sehen, das ist ja in seinen Möglichkeiten abgeliefert und hat den Showdown dann am Dienstag und wir werden sehen, was da passiert und auch er wird sehen, was da passiert. Aber Barney ist da in meinen Augen nicht nur auf dem Weg zurück, sondern der könnte auch sagen, okay, ich mach noch dieses Jahr und nächstes Jahr und dann gehst du auf Seniors Tour, weil dann ist die eingeritten, aufgebaut und vielleicht nicht mehr ganz so anstrengend, aber ich bin gut vorbereitet. Du hast natürlich recht, so eine Tour mit allen ihren Schauplätzen ist unwahrscheinlich kräftezehrend und langwierig, aber auch, wir reden ja von Leuten, die gewisse Rauschzustände erlebt haben, die wir nicht nachvollziehen können, weil wir keine WM-Titel haben. Dieser Hype, der tatsächlich um dich herum passiert und diese Sucht danach, der Anerkennung, nach dem Applaus, nach der Stimmung. Du gehst auf eine Bühne und du saugst diese Stimmung auf. Du wirst das ja nicht mehr los, wenn die Leute deinen Namen skandieren, diese Barney Army. Und auf einmal nach 6 Monaten hörst du diese Barney Army nicht mehr. Was ist los? Du hast eine Sucht dahinter, die dich antreibt. Und ich glaube, dass die bei Barney stark ausgeprägt war, als er die Karriere im vollen Lauf hatte und die 5 Titel gerissen hat. Und dann ging sie ins Wanken, als er nicht mehr wusste, was für eine Farbe ziehe ich an, zu welchem Spiel. Und jetzt ist er gereinigt, sagt, nö, ich habe keine Lust aufzuhören. Eigentlich war das zu früh. Hat mich da auch wieder verleiten lassen von irgendwelchen Leuten oder von der Situation. Ich will noch mal ran. Und bis jetzt liefert für mich Barney in diesem Jahr ab. Musste natürlich auch wieder durch neues anstrengendes Programm erstmal seine Medikamentation da wieder neu finden, weil ihm ja auch 1-2 Turniere um die Ohren flogen, weil er schlecht eingestellt war und da dann nicht zu Ende spielen konnte, um sich da selber nicht die Fallen zu stellen. Ja, und jetzt liefert er ab. Also doch, ich denke, Barney wird noch so 1-2 Jahre machen und dann zur Seniors Tour gehen, ohne großes Bimbamborium, sondern in Würde halt einfach.
Er hat sich ja gegen Joe Davis durchgesetzt. Ja. Der rein sportlich, also das meine ich jetzt gar nicht böse, weil er ja diese Armprobleme hat mit Tennisarm, der rein sportlich ein kompletter Ausfall ist. Das ist ja, der passt gar nicht in dieses ganze Turnier rein. Das ist ja, jetzt hat Anderson 5-1 gewonnen und Barney 5-0. War übrigens, habe ich jetzt irgendwo gelesen, der erste Sieg im TV von Raymond van Barneveld nach 722 Tagen. Das ist also schon ein Weilchen her.
Ja, das ist wohl ein Weilchen her, meine Güte. Meine Güte.
Weißt,
du hast recht mit Joe Davis, das ist kein Maßstab.
Ist kein Maßstab. Ich habe bei Barney irgendwie so das Gefühl, der hat zwar Bock auf die Tour, der findet das cool, der findet das auch jetzt geil beim Grand Slam of Darts, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Dann stehst du wieder da und dann ist die Barney-Army zur Stelle. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass er die ganze Ochsentour jetzt tatsächlich Woche für Woche geht. Weißt du, wir haben diesen neuen Turnierkalender und sehen irgendwie 150 Tage im Jahr sind Turniere. 150 Tage im Jahr. Das heißt, du bist kaum zu Hause. Du lebst nur aus dem Koffer. Die ganze Mühle geht wieder los. Das ist ja dann auch, der Alltag ist ja auch viele Niederlagen hinnehmen, ne? Und viele frustrierende Momente auch erleben. Das ist nicht nur Grand Slam of Darts und John McDonald kündigt dich an und du strahlst, ne? Und du nickst und du machst den alten Tiger wieder. Nee,
ja, ja,
das ist ja vor allem Pro Tour, vor allem Malochen, gegen die Youngsters rangehen, ne?
Ja. In der freien Zeit dann Exhibitions und weiter, also auch die Freizeit, ja, die du jetzt quasi nur für die Exhibition nutzt, die geht dann auch noch drauf für deinen Job und da musst du wieder neue Wege finden mit der Familie miteinander. Aber was war denn da heute im TV nach dem Spiel, was war denn da in der Unterhaltung mit der Familie? War da wieder irgendwas? Habe ich da was verpasst? Gab es da irgendwie einen Zusammenhalt wieder oder haben die mal zugeguckt wieder nach langer Zeit oder so?
Du, da war ja einfach, ich habe nur gesehen, dass seine Freundin mit da war, ne? Mhm. und Bekannte. Nee, ja, ansonsten.
Nee, war also, da okay, näher, dann nee. Dann habe ich da irgendwas anderes im Kopf. Naja, Sandy war da schlimm. Also auf jeden Fall glaube ich, dass Barney auf dem Weg ist, das wieder zu genießen, aber wie du schon sagst, die Ochsentour, aber das alles so macht oder da Wege und Mittel und Wege findet, zu sagen, nee, den Monat klemme ich mir, kann er ja auch machen, das ist ja seine Art und Weise, seine Karriere zu befeuern, aber nur wieder Vollgas gibt oder mit angezogener Handbremse, das weiß ich nicht, was für eine Charaktere da wirklich hintersteht. Werden wir sehen. Viel Orakel.
Du, bevor wir auf noch so ein paar Highlights jetzt dieser ersten zwei Tage des Grand Slam of Darts zu sprechen kommen, ich habe irgendwie heute Mittag auf der Fahrt zum Center überlegt, spreche ich mit Shorty über die vierte Corona-Welle?
Mm.
Wie geht's denn dir damit?
Ja, mich machten die Sachen mehr nachdenklich, als sie es eigentlich sollten. Also ich weiß auch nicht. Es ist jetzt diese neue Bewertungsgeschichte, da rennen mir die Zahlen so durch die Decke, die vorher so alles bedeuten und jetzt nichts mehr wert sind. Irgendwie ist das nur noch so eine Feststellung. Aber die Betten sind ja nicht in Gefahr, also alles ist okay. Ich komme irgendwie dann mit dem nächsten Gedankengang, wir haben zwar genug Betten, aber wir haben keine Mediziner, die die Dinger bedienen können. Und dann geht das immer so weiter. Und irgendwie ist das für mich wie so ein Damoklesschwert. Also, dann haben wir, was hatten wir denn letzte Woche? Dienstag 21.000, dann 42.000, dann 51.000 und das ist alles aber irgendwie gar nicht so schlimm. Und da, noch drei Monate zurück war das die Hölle auf Erden. Also ich verstehe das alles irgendwie nicht mehr so ganz, ganz genau.
Ich finde ja auf der einen Seite ist echt verrückt, dass wir vor einem Jahr hingen und dachten, okay, das war jetzt dieses erste Jahr sozusagen und wir müssen noch gelernt haben, dass wir jetzt genauso da hängen. Also und irgendwie immer noch nicht wissen, was wir machen sollen.
Richtig.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt als Papa von drei Kindern, die mit einer FFP2-Maske am Tag einige Stunden im Schulunterricht sitzen, bin ich doch echt fassungslos. Und du weißt, ich komme ja aus dem Rheinland und ich liebe auch den Karneval, damit bin ich groß geworden. Bin ich fassungslos, wenn ich die Menschen auf dem Altermarkt zu Tausenden da sehe, die so tun, als wenn es das alles nicht gäbe. Und wo ich dann irgendwie denke, okay, könnten wir vielleicht auch mal unsere Kinder schützen? Könnten wir uns vielleicht da mal kurz zurücknehmen, gerade die auch sich nicht impfen lassen möchten? Das bewegt mich echt. Das kann ich irgendwie nicht so richtig für mich, das packe ich. Oder das fällt mir echt schwer.
Ja.
Das fällt mir echt schwer. Die sitzen 4-5 Stunden am Tag mit einer FFP2-Maske. Hast du mal 4-5 Stunden mit einer FFP2-Maske? Wenn wir im Zug sitzen, dann ist das für uns auch schon echt anstrengend.
Absolut.
Das machen die jeden Tag. Das ist für die Kinder völlig normal.
Ja. Ja.
Und das
ist das Schlimme eigentlich an der ganzen Geschichte. Dass es für die mittlerweile völlig normal ist, dass es keine Übergangssituation mehr ist. Sondern dass das so eine Erinnerung bleibt bei denen, dass es ein Leben lang diskutiert wird, dass es so eine Zeit mal gab, dass wir so undiszipliniert sind, waren oder weiterhin auch so freiheitsliebend querdenken, dass wir eigentlich am Ende alle irgendwie uns gegenseitig gefährden, ohne das am Ende zu wollen, aber dann doch zu riskieren, weil wir alle nicht mehr die Füße stillhalten wollen, alle freiheitsliebend sind, Drang haben, uns zu bewegen, machen und tun und am Ende einfach nur wieder unser Leben leben wollen, aber genau in meinen Augen auch irgendwo dieselben Dinge zu schnell wieder öffnen und machen, die wir vorher eigentlich irgendwie alle vermieden haben. Und jetzt liegen wir uns alle wieder in der Arme und das geht mir auch alles zu schnell, habe ich ja gesagt. Ich kann das auch alles nicht so verstehen. Ich war einer der Ersten, der sich da eingeschlossen hat, weil ich gar nicht wusste, was da passiert ist. Und auf einmal kam ich gefühlt gar nicht mehr raus, weil ich nur noch Horrornachrichten hatte. Und jetzt habe ich ein paar Podcasts lang erzählt, dass ich gerade wieder übe, mit Menschen umzugehen und zu interagieren, quasi live. Bemerke dabei aber auch immer wieder, dass ich einer der Letzten bin, der irgendwie die Maske abnimmt im Raum. Wenn ich dann da drin bin, ich rede dann erstmal und merke dann, okay, irgendwann nehme ich sie dann runter, weil, ach ja, okay, die haben ja auch schon alle abgenommen, so, ich mache tatsächlich noch diesen Fistbump und umarme die Leute noch nicht und herze sie so wie früher. Ich bin irgendwie vorsichtiger geworden, ich bin mehr am Überlegen, gehe ich da hin oder gehe ich da nicht hin, wie viele können am Ende da sein und so weiter und so fort. Und gucke mir ja immer noch an, wo sind welche Abstände anzuhalten, was ist wie irgendwie noch zu machen, um für die Gemeinschaft zu leisten und uns für sich selbst. Ja, und dann guckst du dir all diese Sachen an, die um dich herum passieren und kannst viele, viele Sachen nicht nachvollziehen oder viele, viele Sachen nur den Kopf schütteln. Und mittlerweile wird es immer schwieriger, das alles zu verstehen, wieso wir alles, was wir jetzt fast 18 Monate lang ertragen haben, so wieder jetzt von uns weisen, als wäre das alles gar nicht so gewesen. Verstehe ich nicht.
Ja, aber ich merke auch, so, auch bei uns in der Nachbarschaft, man trifft sich zwar, aber alle testen sich jetzt vorher wieder. Das nimmt wieder die alte Routine auf. Ne? Und man ist irgendwie selber so müde. Man ist so müde, ob dieses Themas.
Genau.
Und dass das Thema Geimpfte, Ungeimpfte, es spaltet die Gesellschaft,
ja,
finde ich.
Das ist ein
so emotionales Thema, es spaltet tatsächlich die Gesellschaft.
Ja.
Das ist
Hemmschwellen senken, die eigentlich nie diskutabel waren. Völlig normale Leute drehen komplett frei, weil sie die Schnauze voll haben von allem und von allen irgendwie die Berichtigungen kriegen, weil jeder traut sich mittlerweile den Mund aufzumachen und zu sagen, Mensch, setz das Ding auf. Also ich sitze auch in der Scheißstraßenbahn und hab da Scheißding auf. Wieso bist du besser als ich? Wieso musst du die Nase da raushalten? Wieso musst du das Ding am Kinn tragen? Wieso trägst du den Scheiß nicht genauso wie ich? Wieso müssen wir beide darüber jetzt diskutieren? Wieso beide haben wir beide jetzt diesen Stress in dieser S-Bahn? Warum machst du nicht einfach mit? Was soll das? Du bist doch draußen. Wenn du das nicht mitmachen willst, geh in dein Zuhause ohne diese blöde Schnutenpolitik-Geschichte durch die Gegend. Und solche Nebenschauplätze ploppen alle 3 Minuten in Gesamtdeutschland auf. Überall wird's immer ruppiger, es wird immer brutaler vorgegangen gegen und aus manchen Situationen, die so unnötig sind wie ein Klotz am Bein, werden solche unfassbaren Gräueltaten da mittlerweile bei uns begangen und von einfachen Schlägereien bis zu was weiß ich, hinterrücksigen Erstechereien, weil sie einen schräg angeguckt haben in der Bahn oder darauf hingewiesen haben, dass du deinen Mundschutz nicht trägst, kannst du dir heute schon Ärger einhandeln, den du nie wieder im Leben gerade rücken kannst. Also das ist auch immer noch eine aufreibende, nervenaufreibende Zeit. Aber wir sind und bleiben schlicht und einfach immer noch nicht durch mit der Übung, Leute. Wir sind immer noch nicht fertig.
Wir sind mittendrin. Wir hängen mitten in dieser vierten Welle. Wir sind mittendrin. Also, ja,
das ist irgendwie in Frage zu stellen, wäre für mich auch schon wieder so ein bisschen tatsachenverleugnend.
Ja.
Das ist gerade einfach tatsächlich.
Ja,
ist
auch dieses Thema Impfpflicht kommt ja auf. Ich bin wirklich jemand, der das nicht unterstützt, obwohl ich selber ja geimpft bin. Glaube ich, ist das immer noch die freie Entscheidung eines jeden, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht. Das ist zumindest meine Meinung. Jetzt haben wir schon so lange darüber gesprochen wieder. Ich wollte eigentlich gar nicht so intensiv das Thema angehen, aber trotzdem, es ist irgendwie gerade wieder da. Ne?
Also
merken auch hier auch bei DAZN, alle haben wieder die Masken auf, das hat sich auch mal so ein bisschen abgenommen.
Ja.
Das ist auch hier wieder da. Der Kabarettist Jürgen Becker, der war letztens bei Maischberger und er sagt, also das ist einer, der für die Impfpflicht, glaube ich, sogar ist.
Mhm.
Der sagte, ich habe überhaupt nichts gegen Impfgegner. Das ist gar kein Problem.
Mhm.
Aber halt nicht jetzt.
Ach.
Weißt du, wenn du das Hobby Segelfliegen hast, erzählt er, das ist toll. Wenn aber Windstärke 8 ist, kannst du nicht Segelfliegen.
Ja.
Also, ne? Jetzt geht nicht Impfgegner sein. Das könnte vielleicht in ein paar Wochen wieder sein, wenn die Situation sich entspannt hat. Aber nicht jetzt. Zumindest was zum Schmunzeln. Okay, ja. Harter Cut, Grand Slam of Darts. Ah, oder hast du noch einen Gedanken, den du äußern möchtest dazu?
Nein. Nee, also wie gesagt, also bei mir ist ja auch immer das Thema, gerade weil es so ein heißes Eisen ist und du eigentlich nur das Verkehrte sagen kannst.
Ja, egal, ich weiß, viele regen sich auf, Schotti. Ne? Du hast genau recht. Viele werden sich darüber auch aufregen, werden sagen, was redet ihr über Corona?
Ja, genau.
Aber es belastet, also wirklich, gerade ich auch als Papa, das war das, weißt du, ich finde, das ist so,
ganz ich wollte nur
beschreiben, wie ich das empfinde. Ich sehe die Menschen auf dem Altermarkt und denke, was passiert hier gerade? Ja. Haben wir den Knall nicht gehört oder was? Wir haben das doch seit 2 Jahren jetzt. Ne?
Ja, und das sind so die spontanen Geschichten schlecht und einfach. Wir sind halt auch nur Menschen und leben auch in dieser Welt und machen uns auch unsere Platte darüber, wie wir uns bewegen, weil wir uns dann auch noch über die Entfernung oder von A nach B bewegen müssen, wie wir das machen, wie schützen wir uns, wie geht's am einfachsten, was passiert, und dann siehst du diese Fahrlässigkeiten überall und denkst, da bin ich eigentlich der einzige Blödmann, der sich um irgendwas schert, und dann merkst du, guckst du dann links und rechts, nein, bist du nicht. Du bist nicht der einzige Blödmann, der sich da nicht drum schert. Also es sind viele, viele, viele Leute genauso wie du, weil sie auch einfach schlecht Angst haben oder auch nicht mit der Situation klarkommen, nichts bis zu Ende denken können und einfach nur versuchen, das, was bis jetzt funktioniert hat, weiterzumachen, indem man sich eben mit dieser Maske sowieso hervorragend gegen das jetzige Wetter da draußen mit der ganzen Ansteckungsgefahr der normalen Grippe und Erkältung noch wunderbar extra schützen kannst und weiterhin da eigentlich nichts mit verkehrt machst. Also was soll's, ne? Dann lass ich das Ding halt auf die Nase.
Ja. Du, Grand Slam of Darts, vielleicht fangen wir mit den Deutschen mal an. Da haben wir, glaube ich, so zwei Gesichter erlebt. Das eine von Gabriel Clemens, der jetzt gerade natürlich heute Abend mit dem Sieg über Peter Wright, inzwischen seinem 4. Sieg, der hat echt eine positive Bilanz gegen die Nummer 2 der Welt. Das musst du dir mal geben.
Ja, geil, ne?
4-2 liegt davor, das ist echt geil.
Echt großartig.
Der hat jetzt wirklich gezeigt, dass es auch im Fernsehen kann. Und er ist, sein Scoring ist übrigens wieder da. Er hat 580er geworfen. Hey, das ist ein elementarer Baustein im Spiel von Gabriel Clemens. Ja. Und das ist schön zu sehen. Genau, Mike de Decker, den hat er einfach weggebügelt. Der war auch nicht jetzt besonders gut. Aber jetzt, glaube ich, mit dem Sieg über Peter, ich habe den Gaga, ich glaube sogar nach dem Sieg gegen Peter Wright bei der WM, sich nicht so freuen sehen wie heute Abend nach diesem Erfolg jetzt in Wolverhampton.
Weil,
Der hat sich ja total gefreut. Der ist ja da oben noch länger geblieben. Das hat ihn so gefreut. Das ist so schön zu sehen. Ne? Wie wichtig das war. Nachdem er auf der Proto ja wieder gut unterwegs war, wir haben es ja angesprochen, mit seiner Finalteilnahme, mit dem Neuner auch so. Es läuft doch eigentlich gut und endlich jetzt auch auf der TV-Bühne.
Und er hat jetzt endlich mal gesehen, dass auch andere da oben Probleme haben, die einen riesigen, riesigen Namen haben, dass sie weiterhin konstant, obwohl er wieder gute Darts spielt, nicht so ganz entspannt an Clemens vorbeisurft. Also ein Peter Wright, der hat gesehen, der hat Doppelprobleme heute. Ich kann nicht nur mithalten scoremäßig, ich kann Paroli bieten, wenn ich schneller in die Doppel komme, weil er nutzt seine Chancen nicht. Macht Peter Wright alles zu, haben wir ein 1-5, brauchen wir nicht weiter reden. Macht es aber nicht zu, aber Clemens ist in der Lage, das umzusetzen, jetzt endlich daraus Punkte und Kapital zu schlagen und am Ende dann das 5-4 für sich zu entscheiden. Dieses halbschmutzige Spiel, ich will es nicht, ich krieg's nicht zu Ende. Dieser Peter Wright spielt das nicht zu Ende, weil er eben diese Negativbilanz gegen Clemens hat. Der weiß ganz genau, boah, mach ihn nicht dicht, ist Clemens da. Und zweimal hat er es ihm wehgetan. Und Clemens breakt ihn dreimal. Wann ist Peter Wright bitte dreimal hintereinander in einem Break gelaufen? Er konnte jedes Mal rebreaken, klar. Aber er wird 3 verfluchte Male gebreakt. So sagst du, was gibt's da überhaupt nicht? Was ist denn mit dem Kerl? Wieso kann ich gegen den nicht entspannt gewinnen? Und da rattete das bei ihm dann los. Und Clemens konnte es endlich ummünzen. Und das war großartig zu sehen, dass er auch so ein Spiel, weil er wusste, ich habe eine Chance gegen Wright. Und Wright macht Fehler, also bleibe ich einfach dran. Und guck mal, und spielt 580er und spielt dieses wunderbare Spiel nach seinem schon sehr, sehr, sehr ansprechenden Auftakttag.
Ja, und hat dann auch einfach das Glück des Tüchtigen, das du dann auch brauchst. Peter Wright hat diesen einen Match da, der setzt ihn halt nicht rein, der hat Doppelprobleme und dann ist Gabriel da und kann das Match gewinnen. Mhm. Der braucht jetzt in dieser Entscheidungspartie gegen Fallon Sherrock noch 4 Legs, um definitiv safe zu sein. Der ist also noch nicht, obwohl er 2 Siege hat, ist er noch nicht komplett safe. Du bist ja auch dann heute Abend, Dienstagabend, bist du ja auch dann hier
an meiner Seite. Jawohl, ich darf mir reinziehen, wenn er über die Ziellinie sprintet.
Jawohl, das ist gut. Das ist gut, wird spannend gegen Fallon Sherrock zum ersten Mal. Also Gaga mit einem tollen Auftritt, Martin Schindler tut sich schwer. tut sich, glaube ich, schwer nach einer langen TV-Pause sozusagen. Mhm. Er hat ja auch längere Zeit nicht auf einer TV-Bühne gespielt. Wir haben ihn oft auch gefeiert, zu Recht gefeiert, ja, für seine Konstanz auf der Pro-Tour. Wirklich, was hat er da für Averages permanent gespielt und regelmäßig ein paar Runden gewonnen? Das hat er jetzt nicht hinbekommen. Der hatte schnell nach seiner Niederlage in Match Nummer 1 auch sofort so einen Post rausgehauen, gegen Christoph Ratajski war das, ja, so nach dem Motto, oh, die Emotionen haben mich übermannt und auch wenn ich jetzt alle drei Matches so verliere, habe ich trotzdem mein Bestes gegeben, wo ich gedacht habe, hey, entspann mal, du hast jetzt ein erstes Match gespielt, hast du verloren, okay, jetzt warte doch erstmal ab, was da kommt, oder? Aber der, ne, das ist dann auch immer wieder noch was anderes. Es ist eine andere Bühne, es ist ein anderer Fokus. Alle sehen's, ne? Und du hängst da.
Ja, ganz genau. Das ist eine komplett andere Baustelle, als eben behind closed doors oder mit tollen Ergebnissen über die Dart Connect App zu trumpfen und da wirklich reihenweise wirklich tolle Highlights zu produzieren. Und dann gehst du wieder an die Wirkungsstätte, wo du lange nicht gewesen bist und verlangst von dir sehr viel. Weil das Gefährlichste für Martin ist Martin. Ich habe schon so oft den Kerl Vorschusslorbeeren und abgefeiert und gemacht und getan, weil er es kann. Der Einzige, der nicht so, der immer mal wieder vergisst, dass er es kann, ist er selber. Also auch diese Anfangsmelodie, die er hier jetzt im ersten Tag abgerufen hat, da hat er einfach nur versucht zu performen, hat einfach nur versucht, alles reinzuhauen und ist immer wieder gegen dieselbe Wand gerannt. Er war nicht frei vom Kopf, er wollte so unbedingt so viel und es klappte einfach so wenig. Und da war er sofort in der Social Media, in der Erklärrolle. Und wir versuchen ja immer eine Lanze für die Jungs zu brechen und zu sagen, du dresch nicht immer gleich drauf, das gibt X Tage, die jetzt hier gerade beim Grand Slam sind es 3 Tage, danach können wir diskutieren, was passiert. Vorher macht nicht viel Sinn, hypt auch nicht immer alles in den Himmel, weil nächsten Tag ist ein neuer Tag in dieser Turnierserie und der kann großartig sein und der kann aber auch komplett das andere Gesicht sein. Aber Martin hat konstante Leistungen abgeliefert, seit wir ihn Anfang des Jahres zum Gewinn der Super Series sehr beglückwünscht und gelobt haben, hat er wirklich geliefert. Seitdem hat er konstante Ergebnisse. Er macht Achtelfinale um Achtelfinale und hier ist halt der nächste Schritt wieder zurück ins Rampenlicht und ja, es muss nicht immer sofort alles gelingen. Ja, und
das muss es auch nicht. Also ich finde gerade
okay, was er macht.
Gerade mit der Situation, wo du auch weißt, er wird jetzt noch die Players Championship Finals spielen, er wird die WM spielen. Nimm diesen Grand Slam of Darts, bei dem du ja weißt, ich habe auf jeden Fall 3 Matches.
Genau.
Nimm ihn doch entspannt und guck mal, wie es ist und komm mal zurück auf die große Bühne und relax und genieß es. Ne? Mhm. Das Scoring war dann, finde ich, gegen Nathan Rafferty jetzt im Match 2 auch schon wieder da.
Ja.
Er hat es auf die Doppel halt noch verpatzt und hat deshalb das Match nicht gewinnen können. Aber ich denke auch, alles gut. So, ne? Ist doch alles in Ordnung.
Ja.
Mal gucken, was jetzt kommt, mal gucken, was da gehen wird, auch wenn er keine Rolle mehr spielen wird bezüglich der Qualifikation für das Achtelfinale. Fallon Sherrock, ich habe gesehen, du hast es auch gepostet. Sie hat auch dich verzückt.
Wahnsinn,
hat die Darts gespielt. Die war nach 4 Legs, nach dem 4-0 war die bei über 110. Ne?
Das ist unglaublich, also wirklich.
Die war bei über 120 nach 2. Ist die in das Match reingekommen? War die entschlossen? Kann die Pfeile schmeißen oder was?
Die stinke sauer gestern. War die angefasst gestern und hat gesagt, nochmal erlaube ich mir so einen Tag nicht. Dem reiße ich morgen den Kopf ab. Wer auch immer da kommt. Und Herr im Himmel hat die Dame die Peitsche rausgezerrt. Also Hut ab vor dieser Leistung mal wieder, weil sie war entschlossen. Sie war, also das war für mich das aggressivste Kampfgesicht, was ich beim Dart bei ihr je gesehen habe. Sie hat es immer so leicht aussehen lassen, als das, wo sie uns so überrascht hat. Mit, mein Gott, kann die performen. Hintereinander weg, die 1,40er wie eine Maschine rein ins Board und immer weggelächelt. Aber jetzt auch, das wollte ich, genauso wollte ich das, ja. Diese Bestätigung, dieses Wissen, dass sie das performen kann, ist eben halt diese Heldenarbeit in der Pandemie mit diesem Team drumherum, diese Exhibitions, dieses Vertrautsein mit großer Bühne, mit großem Druck, mit einem sehr guten Spiel gegen mich. Und hohoho, Mike de Decker. Hey, und die Witzka, dem muss jetzt wirklich alles wehtun, weil 1-10, du lieber Himmel, der hat sich einen anderen Grand Slam gewünscht und vorgestellt, in diese rechte Gerade von Gaga zu laufen und in diesen, Uppercut von Fallon Sherrock zu laufen, das hat er sich auch nicht so gedacht. Also, dass er es schwer haben wird mit dir, okay, das geht noch gerade in so eine Macho-Psyche rein, so wie in meine, wo ich sage, okay, auf die Frau musst du aufpassen. Aber dass ich eine 5-0-Reise kriege, Respekt, also ja. Neuer Rekord ist klar, haben wir ja gesagt, alles was Fallon macht ist Rekord, ja. Aber das ist schon, da musste Van Gerwen reagieren, das ging nicht anders, musste. Es gibt nur einen, der den Tagessieg holt. Das geht nicht. Eine Frau, das geht nicht. Das können wir nicht.
Also Fallon mit der 101,55 im Schnitt, wie gesagt, Rekord aufgestellt. Es war dann der erste Whitewash von einer Frau gegen einen Mann.
Unglaublich.
Ja, das hat Fallon mal wieder hinbekommen. Und weißt du, ich finde, wenn wir sie auch so im Alley Pally gesehen haben und auch beim Nordic Darts Masters, ich finde, sie hat ja sonst so eine coole Art. Sie spielt dann gut, sie wirft 180, dann holst du die Darts raus. Null Emotion, niemals das Publikum irgendwie anpeitschend und aufpeitschend. Aber sie hat immer so ein cooles Grinsen irgendwie so im Gesicht. Heute war davon überhaupt nichts zu sehen. Die hat 180, die spielt 7 Perfekte, das war nur konzentriert hinten ran, auf die eigenen Darts geguckt und wieder vor und weiter und weiter. Ja. Die wollte es heute echt wissen und hat das umsetzen können. Also,
absolut. Weißt
du, wie viele Spieler wollen es dann beweisen und scheitern an sich selbst und sie will es sich auch beweisen und spielt diese brillante Partie.
Ja, ganz genau. Und das war eben mit diesem energischen Gesicht. Das war das andere Gesicht der Fallon Sherrock, mit dieses Wissende. Ganz zu Anfang, als sie ganz neu war, wie du sagst, lächelt sie das hier, lächelt da, macht ihr Ding und so, guckt sich an, was so zu leisten ist. Jetzt weiß sie, was sie leisten kann und hat das abgenickt. So, das ist die Station, alles klar, den habe ich, diesen Punkt habe ich, den Schritt habe ich, bam, 5-0, alles klar, nächsten Morgen gibt's Arsch voll, nächste, der kommt. Also, großartig, man kann kaum noch Superlativen finden, das ist ja das Schöne. Und ich genieße das sehr, dass es hier quasi drei sichere Spiele gibt für diese ganzen Spieler, die sich dafür qualifiziert haben. Das ist nicht eben Quickie wie bei der WM, Best of Seven in der Preliminary Round, Do or Die und die Wiese ist gemäht, haben sie glaube ich auch mal verändert auf Best of Three of Three dann wieder zurückgeschraubt, dann wieder das. Also hier, dieser Quickie finde ich gut, weil es eben ein Gruppensystem ist und du da drei sichere Spieler hast und du nicht Pech gehabt, sondern du hast drei Chancen und das ist mehr als fair. Also das finde ich ein geiles Format, das finde ich sehr gut.
Ich habe heute noch einen kurzen Auszug gehört, Interview James Wade, der nochmal herausstellte, dass er verdammt froh sei, dass es nicht mehr das Turnier ist, Vergleich BDO-PDC, weil er sagt, das ist doch ein Ranking-Turnier für uns, was sollen wir mit den Gästen der BDO dann mit dabei? Ja. Finde ich echt ein bisschen erstaunlich. Ich meine, das war eigentlich die Geschichte dieses Turniers, dass man gesagt hat, weil es immer die Frage war, so nach dem Motto, welcher Verband ist denn besser? Sind es die von der PDC oder die von der BDO? Man wollte das dann sozusagen mit diesem Turnier auch auflösen. Ne? Von daher finde ich die Idee gar nicht schlecht. Aber ja. Wade hat sich da irgendwie, und ich habe mich oft gefragt, warum eigentlich? Das Thema ist jetzt sowieso durch, weil die BDO nicht mehr existiert. Gut, könnte vielleicht durch die WDF dann nochmal ins Leben gerufen werden, aber nur mal kurz reingeworfen, hat sich überraschend deutlich dazu, hat dazu Meinung bezogen.
Ja. Ja, es ist ja nun auch so, dass dieser Kampf der WDO ja auch kein leichter war, in England zu ertragen eines PDC-Spielers. Also der Raid kommt ja von der WDO. Alle haben ihre Berührungspunkte mit der WDO gehabt. Es gibt ja jetzt erst die ganz neue Generation, die mit der WDO nichts mehr zu tun hatte und direkt PDC, MAD oder JDC-Formate spielt. Aber auch ein James Wade ist ein Kind der WDO und sagt, naja, dieser Verband hat sich einfach selber platt gemacht und warum sollten wir das jetzt noch weiter unterstützen, die sind doch schon lange gar nicht mehr da, warum sollten wir da jetzt nur einen Penny für ausgeben, die sind halt so knallhart, ja, und das ist dann auch natürlich so eine Art vielleicht auch Genugtuung, weil niemand ist von der BDO zur PDC gewechselt in allen Ehren. Es war immer Schimpf und Schande, es war immer Diskussion, es war immer irgendwelche Überzeugungsarbeit an irgendwelchen Basen zu leisten für den PDC-Spieler, wieso er diese Entscheidung gegen den BDO getroffen hat und zu sagen, ich spiele jetzt mal nur für mich. Nur für mein Portemonnaie. Und da war es vielleicht dann jetzt an ihm auch zu sagen, du, ich bin einer der letzten Einhörner hier, die beides gezockt haben, wie ein Anderson, wie ein Barney, aber das hat kein Rafferty gemacht, das hat kein, was weiß ich, wer gemacht hier, kein Humphries, das hat kein Nathan Espinel oder so gemacht, das haben wir noch gemacht und jetzt brauche ich das nicht mehr mit dem Vergleich, weil diesen Verband gibt es nicht mehr. Punkt. So, kann ich verstehen.
Okay. Ja, auf der anderen Seite finde ich das System schon gut, zu sagen, wir schaffen Major-Turniere und sie haben alle eine andere Überschrift und sie haben alle irgendwie so eine eigene Geschichte. Mhm. Und da war dieser Grand Slam of Darts mit dem Vergleich schon auch eine gute Geschichte, ne? Weil es einfach auch dann neue Gesichter waren, die wir auch ein ganzes Jahr dann nicht gesehen haben. Und die Martin Adams und ne, wer sie alle waren, war auch cool, sie dann mal zu erleben und auch im Vergleich zu sehen mit den Besten der PDC. Ja. Aber James Wade, gut, der ist gerade raus. Ich mag das ja auch. Ich mag den Spieler ihre Meinung kundtun, und auch wenn ich nicht immer vielleicht dieser Meinung dann bin. Ja, ich habe hier irgendwie noch bei mir stehen MVG. Wir hatten schon gesagt, heute mit dem Wahnsinnsspiel gegen Joe Cullen, wirklich wie der gestern auch an Tag 1 startet gegen Lisa Ashton. Hm. Wie der die wegballert mit seinem 106er Average. Ich habe auch schon gesagt, völlig ohne Gnade. Es war ihm wurscht, der spielt halt ein 5-0 da an die Wand. Es ist unglaublich, wie eine Maschine, und dann grinst er und ist froh, den besten Average des Tages gespielt zu haben.
Aber es wäre auch völlig egal gewesen, wer da gestanden hätte. Also tatsächlich.
Naja, natürlich.
Das ist ja das MVG-Gehen. Dann macht's Bang und dann ist das Spiel vorbei und er lächelt und er geht. Und so ist es Lisa Ashton halt ergangen. Aber sie hat sich ja heute auch wieder von einer ganz anderen Seite gezeigt. Ne? Also auch klasse nochmal gegengehalten und nochmal alles gegeben. Aber man hat auch gesehen, dieser Leistungskick, den ein John Henderson von gestern zu heute hatte, hat auch einen Anteil, einen Frauenanteil. Weil irgendwie wird die Brust da etwas breiter, die Coolness ist etwas ausgeprägter und sie sind alle etwas doppelsicherer. Ich glaube, die ersten zwei Lecks hat er mit einem halben Dart auf Doppel getroffen. Also er hat alles getroffen, was da war. Heil in der Flucht gesucht, pure Nackte und wirklich unverbrochene Angst, aber er hat's gerettet, er hat sich's geholt und das war gut für John Henderson, aber ich hatte ihn eigentlich auf der Rechnung, dass Lisa Ashton sich an ihm austobt und ihm mal einen verpasst. Also ich musste schwer grinsen, als die ersten drei Legs rum waren und zwei davon John gehört. Da gedacht, oh Mann, da hat einer aber richtig Kasse gegeben. Der hat da, glaube ich, auch so ein bisschen gedacht, Mockabilly, heute kann's eng werden.
Ja. Und ich finde, auch wenn sie jetzt bei den UK Open dieses eine Match hatte, glaube ich, zum Auftakt, wo sie so ein 100er Average mal gespielt hat im TV, sie schafft es noch nicht ganz, die Leistung, die sie auf der Pro Tour bringt, und da vor allem ja auch mit dieser Konstanz, die sie spielt, sie bekommt sie noch nicht auf die Bühne. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie sich so richtig wohlfühlt da mit den TV-Kameras und Die ist auf dem Floor, fühlt sie sich zu Hause. Das ist so ihre Wir. Ne?
Deswegen habe ich
anders als Fällen.
Ganz genau. Deswegen habe ich auch tatsächlich mit Absicht geschrieben, was ist das für eine Rampensau, die Fallon Sherrock. Das ist ja unfassbar, wie die diesen Hahn aufdrehen kann und mit welcher Leichtigkeit sie den 110er Average über 5 Lecks fehlen kann. Ohne gar kein Problem. Das sah nicht anstrengend aus. Sah aus wie, ich will noch mehr. Und ich musste dann auch grinsen, als ich ein Interview gelesen habe von Cameron Menzies, der sagt, ich habe manchmal Tage, ich komme nicht mal in die Nähe. Ich komme nicht mal in die Nähe von dir. Und das ist ein Kerl, der sich auch schon für PDC-TV-Turniere qualifiziert hat, der schon länger in der Szene ist. Und der sagt, I can't get even close. Und wenn das ein Kerl in England sagt, Leute, dann wisst ihr, was los ist. Die Frau spielt das permanent. Die spielt das nicht in Highlights. Daran müssen wir uns gewöhnen, dass Fallon Sherrock zwischen 95 und 105 angriffslustig auf den Turnieren erscheinen wird. In naher Zukunft wahrscheinlich sogar noch öfter.
Ja. Sag mal, ist es eigentlich ein bisschen albern, dass Van Gerwen sagt, ich gewinne das Turnier, dass Peter Wright sagt, ich gewinne das Turnier, dass Gerben Price sagt, ja gut, der Beste auf der Welt bin ich. Ich bin ja die Eins. Na klar gewinne ich das Turnier. Natürlich denken wir alle, dass wir das Turnier gewinnen.
Ja, ich sag ja, dass Frettchen gewinnt, er sagt ja nichts dazu, deswegen.
Der ist der Einzige, der es nicht sagt, und wahrscheinlich gewinnt er es am Ende dann.
Ja, ganz klar. Weil, weißt du, ich weiß auch noch nicht ganz genau, ob das Märchen schon vorbei ist, bei Johnny Clayton. Der hört einfach nicht auf zu gewinnen. Und mit dieser Sicherheit, mit dieser Dominanz, das ist einfach nur beeindruckend. Macht mich platt, macht mich sprachlos, weil du kriegst ihn auch mit keinem Ding mehr erschreckt. Er sagt, habe ich gut gemacht, ja, danke. So, es ist alles so easy peasy, lässt er es aussehen. Ich bin einfach nur beeindruckt, das ist grandios.
Ja, und wie oft haben wir es auch schon erlebt, dass einer plötzlich steil ging und dann gewann er einen großen Titel und dann war er auch wieder weg.
Genau.
Und der Clayton ist einfach da.
Ja,
und wie der auch jetzt, wie der auch jetzt seine ersten zwei Matches spielt, gegen Rusty Jake Rodriguez und gegen Bradley Brooks. Zwei junge Kerle, die echt gute Darts spielen. Und auch das Ding bringt der irgendwie durch. Dann dreht er hinten nochmal auf und dann macht er Schwuppschitz 5-3. Also die musste erstmal so gewinnen, diese Matches. Da siehst du mal, was der für ein Standard spielt. Der ist immer da, wenn es eng wird, ist Johnny Clayton da.
Ja, absolut. Da gibt es überhaupt nichts, was da irgendwie gegenspricht, was der Kerl gerade aus sich rausholt und uns zeigt, damit eigentlich, dass es jeder hinbekommt. Du hast kein Programm, was du verfolgen kannst. Das ist ja das Irre in unserer Sportart. Vollprofi oder eben Semi-Profi, er es macht, weil kurz vor diesem Grand Slam-Auftakt am Freitag gab es ein Interview mit ihm aus dem Bulli. Da sitzt er in seinem Bulli, hält sich das Handy ins Gesicht, du siehst seine Arbeitsklamotten und es ist Freitagnachmittag und er diskutiert mit irgendeiner Tatzeitung darüber, was er denn morgen so macht. Und am nächsten Tag steht er da, klatscht ein 105er Average an der Wand und grinst in die Welt, weil das Leben, es geht mir einfach gut. Es geht mir scheiße nochmal gut. Mir scheint nicht nur die Sonne aus dem Poppe, sondern es sind auch noch ein paar Sterne da. Und ich bin noch lange nicht fertig mit diesem Jahr. Und das ist so schwer beeindruckend. Das ist unglaublich. Ja, also was der Kerl für sich für einen life-changing Moment mit einer Leichtigkeit hinnimmt und trotzdem seinen Job macht. Weißt du, das sind diese Lotto-Millionäre, die trotzdem 8 bis 16 Uhr weiter in Arbeit gehen und keinem sagen, was sie auf der Bank haben. Weißt du, die brauchen das. Und Johnny ist genauso wie The Dwarf, wie Darren Webster. Der braucht das auch, diese Demoliererei, dieses Aufbauen, dieses handwerklich dabei sein. Die brauchen das, um zu funktionieren. Und Johnny hat das sofort kapiert. Der sagt, nein, Vollprofi ist kein Weg für mich. Geht nicht. Kann ich gar nicht.
Ja. Der hat einfach seinen Weg gerade gefunden, wie er erfolgreich ist. Das ist zum einen auch zu sagen, ich gehe meinem Beruf weiter nach. Warum soll ich das verändern? Das klappt doch alles gut. Aber das ist auch die Art und Weise, wie er Interviews gibt. Er provoziert keinen. Er ist auf der Bühne wahnsinnig fair. Ja. Er eckt nirgendwo an. Er gibt keinem Reibungspunkte, an dem sich vielleicht auch der Gegner sich vielleicht auch mal so ein bisschen aufgeilen könnte und denkt, jetzt hau ich dem Clayton. Aber der berührt dich so gar nicht irgendwie. Der fuchst dich gar nicht. Ne? Da denkst du, ja gut, herzlichen Glückwunsch, hast gewonnen. Wieder mal. So,
genau. Ja, und dann haben wir natürlich noch unser Brüderpaar, ne? Raubi John und Rusty Jake, die machen ja richtig Spaß, die beiden, ne? Das ist ja
finde ich auch.
Das sind ja so zwei vollkommen unterschiedliche Wurfstile. Ja, und beide haben so ihren Weg zum Erfolg gefunden, ne? Wenn sie dann mal kurz so einen Lauf hatten, weil wir haben ja wirklich eine sehr kurze Distanz mit Best of Nine oder First to Five, ne? Ist eine sehr kurze Distanz. Aber so 2-3 Lecks in Serie hat ein Rusty uns schon gezeigt, was für eine Konsequenz er dahinter ballern kann. Und Robbie John ja dann auch schon wieder das nächste große Event, wo man ihn gut sieht nach dem World Cup, nach dem zurückliegenden Turnier World Series, weil da ja wieder sehr, sehr gut unterwegs. Also die beiden machen mir auch einen Höllenspaß. Finde ich großartig, dass da die Dreierkombi, Menzo und die beiden Rodriguez-Brüder, wieder so gut funktioniert. Das macht die Sache auch wieder so ein bisschen runder und geschmeidig und so ganz, ganz hinteren Tropfen so an Normalität kommt wieder auf. Die drei sind wieder unterwegs und sind auf der Rolle und machen was. Vielleicht stößt da der Hypercane nochmal wieder rein, der Soran, und fährt nochmal mit. Oder der Rastovic ist nochmal dabei oder so, weil man kennt die Bande ja auch und will ja, dass es da auch weiterläuft. Und auch da sehen wir gute, konstante Leistung und Leistungsexplosionen. Das ist auch schön zu sehen, dass dieser deutschsprachige Raum auch immer mehr Fahrt aufnimmt und es den Engländern und Iren und wie sie nicht alle da heißen, quasi immer schwerer macht, da Dauerschleifen zu performen. Einfach
cool. Aber es kommt durch diese relativ neue Struktur mit Development Tour, und jetzt bekommt auch der Development Tour Sieger diese Karte für den Grand Slam of Darts. Es kommt diese neue junge Generation mehr in das Turnier rein, ne? Mit Nathan Rafferty, mit Bradley Brooks, mit Rusty Jake, mit Martin Schindler. Viele junge Kerle, die natürlich auch immer für diesen Generationenvergleich sorgen, ne? Gerade wenn Mervyn King dann mit auf der Bühne ist, der muss gegen dieses junge Gemüse ran, ne? Und die sind frech und die haben Bock und die wollen gute Darts spielen
und
machen das vor allem auch.
Ja, die haben überhaupt keine Angst mehr. Ne? Also wie gesagt, das ist einfach deren Weg. Ne? Das ist für die Business as usual. Ne? Ob es ja nun Mervyn King heißt oder Boris Kritschmer dann am Ende heißt oder was weiß ich, eben Nathan Rafferty wird sich da keine Platte drüber machen, weil so losgelöst, wie der da rumzockt, ist ja einfach großartig. Und er wird gar nicht so oft genannt wie sein anderer Kumpel da. Ich hatte gerade den Namen noch gehabt.
Bradley Brooks?
Ja, genau, der andere, Bradley Brooks, der da mir eigentlich noch stabiler gefällt, der Bam Bam, der da also wirklich so, als er es dann auch checkt, einfach nur nickt und sagt, ja, habe ich mir gedacht, mache ich so, zack, alles klar. So irgendwie nimmt es hin. So, ja, war klar, mache ich. So, und das ist die neue Generation der Zocker, die einfach wissen, oh, heute ist mein Tag. Auch die erkennen das schon, heute komme ich gegen den nicht an, kann ich tun, was ich will. Oder ich, ey, heute macht er Fehler. Da könnte ich mal. Und wenn mir so ein Ding gelingt, vielleicht kann ich ja noch ein zweites, ein drittes Ding. Dann bricht der Hunger erst so richtig aus. Ne? Aber wenn sie in diese harten Schläge reinlaufen, die ein Van Gerven und ein José de Sousa am Anfang eines Spiels auch verteilen können, dann kann das auch manchmal zu viel sein. Dann kriegen sie halt noch ein, zwei Lecks zurück. Oder wir haben es bei Rasti gesehen, der liegt 3-0 hinten, macht das 3-3, atmet einmal durch und ist sofort wieder in Schwierigkeiten. Ne, da hatten wir uns ja schon mal drüber unterhalten, da, dass sie die Aufholjagd schaffen, bis sie den Ausgleich haben. Und dann vergessen weiterzuspielen, weil sie dann, alles klar, es steht 3-3, zack, wie 3-5 verloren, was ist denn passiert? Weil es so schnell geht, ne? Es sind drei schlechte Darts und das Neck ist weg. Ne? Also großartig zu sehen, dass es da in der Entwicklung der Sportart irgendwie kaum noch ein Halten gibt. Das hört nicht mehr auf. Es wird immer spannender, es wird immer verrückter.
Und wenn es dann jetzt in die K.O.-Phase geht, wird die Distanz ja länger werden. Im Achtelfinale Best of 19 Legs, ab dem Viertelfinale Best of 31 Legs. Also dann sind es die richtig langen Partien. Ich bin übrigens gespannt, was mit José de Sousa jetzt hier beim Grand Slam passiert. Ich habe irgendwie den Eindruck, der genießt das ungewöhnlich intensiv, dass er als Titelverteidiger zu diesem Turnier kommt. Es ist sein Turnier.
Ja, ja.
Es ist seine Bühne. Der hat sich auch da beim ersten Walk-On abfeiern lassen, so wie ich das gar nicht von ihm kenne, wo ich gedacht habe, was ist denn los? Ja. Aber ich glaube, der denkt, hey, geil, ich bin der Titelverteidiger. Habt ihr das Bild gesehen, da links am Rand?
Also das ist doch großartig, oder? Ich hab's Wiebke gezeigt, die hat so abgebrüllt vor Lachen. Ich sage, ist das ein sympathischer Kerl, der sagt, ja, ich weiß, das haut vielleicht nicht hin, aber häng das auf, ist mir egal. Ich will mich mal in 10 Metern Größe lächeln sehen. Also, nein, das ist ein großartiges, total das Leben feierndes Bild. Also total großartig, finde ich das von José. Ja. Aber du hast recht. Und das ist eben, glaube ich, auch so ein bisschen das portugiesische Gehen der Selbstverständlichkeit. Das Special One im Fußball hat ja auch nie diskutiert oder sich in Frage stellen lassen. Er hat gemacht. Ja, und er hat schon abgeliefert, das ist mein Turnier, also komme ich hierher und feiere mich gefälligst ab. Er mag es ja auch zu performen. Er hat ja seinen ganz eigenen Jubel, seine ganz eigene Art, da seine Dinge zu machen, hat er sich ja auch mit beschäftigt. Und feier, José, feier und entertain uns, weil, mein Gott, du kamst aus dem Nichts und hast gebrannt wie ein Wahnsinniger. Und ein bisschen vermisse ich das ja schon, weil ihr habt es angesprochen, ja. Er ist jetzt in seinem zweiten Spiel erst zu seiner ersten 180 gekommen. Ungewöhnlich. Wo kommt auf einmal diese Lücke her? Ne? Der Kerl wirft 180er wie ich, 41er. Ne? Also sehr, sehr verdammt häufig. Also was war da auf einmal los? Aber es hat trotzdem nicht so scheppernd in seinem Spiel eingeschlagen, dass er chancenlos irgendwo rausmarschiert ist, sondern er war immer bissig, immer da. Aber dieses kleine bisschen extra war nicht da, diese 10 180er pro Spiel. Wenn der die noch wieder mit reinwerfen kann, ist das auch wieder ein Kandidat für Titelverteidigung.
Aber er braucht sie. Er braucht sie, um dann wirklich vorne mitzuspielen. Da muss er schon diese besondere Klasse im Scoring mit einbringen können. Ja. Hat ja auch dann gegen Mensur dann plötzlich auch sofort 380er wieder geworfen. Ne? Das ist doch mein Eindruck. Der kriegt das Gefühl wieder. Der hat das, ich glaube, der spürt selber, er ist nah dran, dass es wieder Klick macht und dann spielt das so wie im letzten Jahr, als es 1580er allein im Finale waren gegen James Wade.
Ja. Genau, ja.
Shorty, es ist viel zu spät. Ich muss ins Bett. Ich muss nach Hause. Wir haben schon über eine Stunde, glaube ich. Aber es war es. Es ist
halt auch mal wieder was los.
Er macht einfach auch Spaß, ganz genau. Es sind viele Geschichten irgendwie jetzt da gewesen, ne? Mit Fallon, mit MVG, mit De Sousa, mit den Rodriguez-Brüdern, mit Gaga, mit Martin. Irgendwie, es war echt interessante Zeiten und hoffentlich erleben wir vielleicht dann Gabriel Clemens ja auch recht im Achtelfinale und womöglich geht er dann noch ein, zwei Schritte und dann werden wir das begleiten und dann werden wir steigen.
Ganz genau, kannst du nicht wissen und ich kann mich nur darauf freuen, also es geht ja jetzt immer weiter und also wie gesagt, Fallon, Cheryl, das sind alles very entertaining und ich mag das, du wirst heute gefragt, wer gewinnt das Turnier, deutlich seltener als noch vor einem halben Jahr. Oder von einem Dreivierteljahr. Da kam jede zweite Frage, wer gewinnt denn deiner Meinung nach? Ja, weiß ich nicht. Ne? Also, Sie wissen es alle da draußen selber nicht mehr. Es ist einfach, jeder Tag ist einfach very entertaining. Also, entweder ist mein Favorit drauf und dann spielt ihn mit 110 an der Wand oder er kriegt mit 83 eine Reise. Und das ist auch für die Fans eine geile, aufregende Zeit. Natürlich, meiner hat aber eine Chance, oder? Ja, der ist im Favoritenkreis. Ja, das sehe ich auch so. Aber sie sind auch hibbelig und so. Und das ist neues Feuer drin und das ist geil, weil jetzt kommt die wilde Zeit. Ihr hört das ja alle. Ja? Die Jingle Bells Ring. Also jetzt kommt langsam die wilde Zeit. Und jetzt kommt Genießen. Jetzt kommt Genießen. Das wird schön.
Ja. Und wir haben das ja auch schon oft gesagt. Es ist rein sportlich gesehen wohl die interessanteste Zeit, die es in Darts jemals gab.
Genau.
Dass auf diesem Niveau so viele Spieler unterwegs sind und jetzt kommt auch noch Fallon Sherrock um die Ecke und spielt 110.
Erschreckt die Jungs nochmal einmal bis in die Knochen.
Das ist wunderbar, das ist echt toll. Shorty, hat Spaß gemacht.
Jawohl,
ich wünsche dir eine gute Anreise hier nach München.
Ihr kennt ja unsere Jungs mit diesen Stahlzügen. Wir werden sehen, was sie sich diesmal einfallen lassen. Ihr werdet es hören, Sorge.
Sie haben irgendwas Schönes für dich, ich weiß es.
Aber ich bin ja auch so fair, wenn es einfach funktioniert, sage ich das auch. Also so ist es ja nicht.
Ja.
Also es ist nicht so, dass ich die Idee nicht lobe. Aber es ist auch so, dass
wir jetzt Liebe sagen.
Ja.
Sag ruhig Liebe.
Ja, es ist so, dass es einfach spannend ist. Funktioniert es oder funktioniert es nicht? Und das ist so ein schöner Nebenschauplatz. Ne? Wenn sie mir das erste Mal so richtig in die Suppe spucken, dann drehe ich wahrscheinlich frei. Aber so ist es ja nur, so bleibt mein Herz in Trab.
Fahr früh genug los,
jawohl,
dass du rechtzeitig da bist. Also, habt eine gute Woche alle. Bis die Tage beim Grand Slam of Darts. Ciao.
Ciao, ciao.
Game on! Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.